Andreas Scholz, Natural Doping Krafttraining.
Ja, herzlich willkommen zum Selbstoptimierungskongress. Heute bei mir der liebe Andreas Scholz oder auch bekannt als der Figurmacher. Andreas ist Ökotrophologe. Er forschte über 9 Jahren an lebensnotwendigen Nährstoffen. Er ist Coach, Autor, sehr, sehr beliebter Speaker und Dozent, weil er sehr komplizierte Themen einfach und humorvoll vermitteln kann. Er veröffentlicht regelmäßig Fachartikel über Fitness, Training und Gesundheit, und seine jahrzehntelange Erfahrung gibt er ganz, ganz gerne an Trainer weiter und bildet diese auch in Ernährung und Training aus. Andreas' Motto war früher, vor 25 Jahren, immer möglichst viel Muskulatur aufbauen, und heute sagt er, möchte er gesund und fit bleiben, und das funktioniert aber nur mit Muskulatur. Andreas, bitte ergänz deine Story.
Wow, liebe Corinna, du hast ja richtig tolle Sachen über mich rausgesucht. Du hast ja schön recherchiert. Alles, was du gesagt hast.
Alle, die wahr sind.
Ja, genau. Also alles, was du gesagt hast, das stimmt. Ist schon bald 38 Jahre her. Wie weit bin ich jetzt? Über 30 Jahre. Knapp 35 Jahre lang trainiere ich ja schon. Oder habe angefangen mit dem Training. Und damals habe ich mit dem Training angefangen, weil bei einer Schuluntersuchung rausgestellt worden ist, dass bei mir was nicht stimmt. Und zwar war ich der Einzige in der Klasse, der mit meinem Test rauskam, dass mit mir was nicht stimmt. Und zwar habe ich einen sehr krummen Rücken gehabt, ich habe krumme Schultern, ich habe ein kurzes Bein, ich war also, wie man so sagt, so ein Skinny-Fett. Ja, also ich hatte keine Muskeln, dafür sehr viel Fett, war total unsportlich und war total verbogen, also eher verkümmertes Kind. Und dann hat mich der Orthopäde, beziehungsweise ein Orthopäde hat mich untersucht und hat gesagt, Junge, was willst du denn mal werden mit deinem Körper? Ne? Du kannst in deinem Leben nie etwas hochheben. Und dann hat er mich zur Krankengymnastik geschickt, und bei der Krankengymnastik wurde ich dann so rangeführt an kleine Hanteln, und die Dame hat dann gesagt, kauf dir mal zu Weihnachten ein paar Hanteln, dann kannst du zu Hause was machen. Da war ich so 14, 15. Aber unser Nachbar, der hatte so einen kleinen Athletikclub, und da habe ich dann angefangen zu trainieren und habe gemerkt, dass das mir gut tut, dass ich keine Rückenschmerzen mehr habe, dass die anderen Jungs mich angucken. Ich war ja sonst immer so ein kleines, krummes Kind. Dass ich möchte auch so Schultern haben wie du. Und irgendwie habe ich gemerkt, ey, das ist gut für mich. Es tut mir gut. Ich kann besser laufen, habe weniger Rückenschmerzen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte so viel Muskeln wie nur möglich haben, weil man ja auch diese ganzen Filme gesehen hat und so weiter, Rambo, was es da nicht alles gab. Und dann habe ich meinen Beamtenjob an den Nagel gehangen, habe abends Abitur nachgemacht, versucht auf jeden Fall, und habe dann auf der Fachhochschule richtig in Fulda Ökotrophologie, also nichts Schlimmes, das heißt eigentlich nur Ernährungs- und eigentlich heißt es Ernährungs- und Haushaltswirtschaft, studiert und habe dann bei Multipower in Hamburg angefangen, habe da 6 Jahre im Bereich Forschung und Entwicklung gearbeitet, für Nahrungsergänzung, dann noch bei Weida. Dann war ich nochmal Präsident der Gesellschaft für Ernährungsforschung. Da habe ich am meisten geschrieben in dieser Zeit. Da gab es noch kein YouTube, da gab es noch kein Facebook. Da gab es eigentlich nur Homepage, und wer schon Newsletter hatte, der war schon ganz weit vorn. So ist es eigentlich bei mir entstanden, diese Liebe irgendwo zum Eisen und zum Eiweiß. Ja, ich wurde immer der Eiweiß-Kasper genannt oder der Eiweiß-Papst, je nachdem, ob man Eiweiß gut oder schlecht fand. Da kam das eigentlich alles her, dass ich mich so mit dem Thema beschäftigt habe. Ja. Es war ganz gut, dass ich da damals untersucht worden bin und der Arzt gesagt hat, Junge, du bist nicht ganz gesund, ja. Und dann habe ich jetzt mich zu ziemlich gesund eigentlich.
Ja, schöne Geschichte. Und jetzt bist du der Figurmacher.
Der Figurmacher, das kam irgendwann so ganz automatisch. Ich habe vor 15 Jahren mal ein Programm gehabt, das hieß Pretty Woman, beziehungsweise gibt es immer noch mit einem Kumpel zusammen. Und dann bin ich mit einer Frau rausgegangen, die, glaube ich, 9 Kilo abgenommen hat in 3 Wochen. Die war total glücklich. Und dann habe ich sie auf dem Flur gefragt, als wir dann aus diesem Seminarraum rausgingen. Ich sage, hast du dich gut gecoacht gefühlt? Und dann sagt sie, nein, du hast das gemacht. Du bist der Figurmacher. Hat die Frau damals zu mir gesagt. Und ich habe das dann sofort als Marke angemeldet, habe auch ein Buch dazu geschrieben. Und da kommt eigentlich so dieses ganze Farbe, wenn man so bei mir sieht, rosa und weinrot. Das kommt einfach daher, weil das damals so kam. Das hat mich so ein bisschen geprägt, dass die Frauen damals gesagt haben, Mensch, du hast mich schlank gemacht. Ja? Und da kommt der Figurmacher her. die Bezeichnung, genau.
Ja, ist ja super. Ja. Perfekt. Also auf jeden Fall einzigartig.
Ja, genau. Also manche denken, ich mache Figuren, dass ich irgendwelche Puppen schnitze oder so. Das wäre natürlich schön, wenn ich überall umschnitzen könnte an den Damen, aber das geht natürlich nicht. Also der Figurmacher macht Figur und sorgt auch dafür, dass der Coach immer eine gute Figur macht. Das bedeutet jetzt nicht nur eine Figur zu haben, sondern auch die meisten, das weißt du selber, du coachst ja auch viele Frauen oder auch Männer, eigentlich eher im Kopf was los, anstatt im Körper, nicht? Also abnehmen ist ja eher eine seelische Angelegenheit als eine körperliche Angelegenheit. Und damit die auch mehr oder weniger selbstbewusster werden und denken, ja, ich bin ja doch gar nicht so dick. Also die haben ja alle ihr gestörtes Körperbewusstsein. Ja. Das bedeutet auch sehr viel psychologische Arbeit, sagen wir so. Ja.
Also du siehst jetzt auch den Menschen ganzheitlich, nicht so wie jedermanns Trainer, der jetzt nur die Ernährung und das Training anschaut, sondern du schaust auch in die Seelenebene, finde ich sehr, sehr gut.
Ja, wir haben also emotionale Fragebögen, um einfach mal rauszukriegen, wo sind die Störbarkeiten. Ich meine, ich habe ja auch Störbarkeiten, das hat ja jeder Mensch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich darf zum Beispiel nicht zum Hotelfrühstück gehen, ja, wenn ich das so sehe, das ganze Essen, das ganze leckere Essen und ich denke, weil man noch so 12, 17 Euro bezahlt und dann denke ich, Mensch, das wäre ja eigentlich blöd, wenn du jetzt nur ein paar Eier und vielleicht ein paar Gurken isst, dann musst du eigentlich auch was anderes essen. Und dann versuche ich die 12 bis 17 Euro rauszuholen und das ist eine Störbarkeit dann. Ne? Mhm. Also ich frage eigentlich erstes so, wie geht's dir überhaupt und kannst du schlafen? Das ist so eine Frage, weil viele Menschen können nicht schlafen und wenn man nicht schlafen kann, dann kann man auch keine Höchstleistung bringen. Egal, ob es geistig ist oder sportlich oder abnehmen, klappt dann ja auch nicht so gut, wenn man nicht schlafen kann. Also gerade heute ein Feedback bekommen, eine Frau hat 4 Wochen war die bei mir im Coaching, hat ein neues Coaching gebucht und schrieb mir, ihre Taille ist schlanker geworden und sie fühlt sich besser. Sie hat wieder ihre Menstruation bekommen und so weiter. Also ihr geht es wirklich viel, viel besser als früher, hat aber nichts abgenommen. Jetzt ist sie deprimiert. Aber dafür sieht sie besser aus. Und das ist immer so ein Ding. Eine Waage ist ja auch, naja, ist schon wichtig, aber wenn dann mal nichts passiert, ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache der Körper sieht besser aus und es geht einem besser, genau.
Ja. Dann ist ja was passiert.
Natürlich ist was passiert.
Ja, ja. Eben. Ja. Andreas, jetzt weiß ich, dass du in ganz Deutschland zu Hause bist. Wie schaffst du es, mit so wenig Zeit Muskulatur aufzubauen? Was ist dein Geheimnis?
Da gibt es eigentlich gar kein Geheimnis. Man muss ja gar nicht so viel trainieren. Ich glaube, die Leute müssen einmal mal verstehen, dass Muskelaufbau nichts zu tun hat mit Marathontraining. Mhm. Die Leute denken immer beim Marathon, glaube ich. Also Marathon geht ja über 41 Kilometer. Da gehe ich schon davon aus, dass man mehrere 100 Kilometer in der Woche oder mehrere oder 100 Kilometer in der Woche laufen muss und wie auch immer, um diese 41 Kilometer durchzuhalten. Beim Muskelaufbau geht es ja nur darum, den Körper einmal kurz zu reizen, dass er einen Reiz hat, die Muskulatur aufzubauen oder zu erhalten. Und es gibt so schöne Vergleiche aus dem Bodybuilding, wenn man so die ganz großen Mr. Olympia und so weiter fragt, da hat zum Beispiel einer jemand gesagt, wenn du mit einem Hammer einen Nagel ins Brett haust und der Nagel ist ganz drin und du haust noch ein paar Mal drauf, das bringt nichts. Du machst höchstens das Brett kaputt, aber das wird keinen weiteren Fortschritt bringen. Und genauso ist es auch beim Training, dass wenn man einmal den Reiz gesetzt hat, um halt Muskulatur aufzubauen oder zu straffen oder zu erhalten, dann muss man das nicht nochmal machen. Hm. Und deswegen muss man gar nicht so lange trainieren. Ich glaube, man muss schon 4-5 Mal die Woche trainieren, über eine Stunde, wenn man auf einen Wettkampf möchte und die letzten Definitionen rausarbeiten möchte. Das ist aber Wettkampf-Bodybuilding, das ist ja bei mir vorbei. Und von daher, dafür müsste man das machen. Aber so die Muskulatur erhalten, reicht für mich 3-mal die Woche 20 Minuten. Hm. Ich mache 6 Sätze pro Training und das war's. Ja, mehr muss ich für mich jetzt nicht tun. Dann wäre ich jetzt nicht der größte Athlet aller Zeiten, aber ich kann meine Muskulatur erhalten, ja.
Okay. Du sagst ja, man ist nur gesund mit Muskulatur. Wie ändert sich denn unser Leben zum Positiven mit Muskulatur?
Ja, es kommt darauf an, was für dich wichtig ist. Aber auf jeden Fall ist, wenn es um Figur geht, wenn es um Haut geht, wenn es um Figur, um Silhouette geht, ist natürlich bei der Frau ganz klar, wenn die Muskeln aufbaut, wird die Silhouette besser, die Haut wird straffer und natürlich auch für die, wenn man ein bisschen nach hinten denkt, ja, nach der Menopause für die Osteoporose ist natürlich Muskelaufbau sehr gut und natürlich auch, falls man welche hat, Also je mehr man hat, desto besser. Und Frauen brauchen keine Angst, dann riesige Muskelberge zu bekommen. Das schaffen Jungs ja nicht mal. Die meisten Jungs schaffen das ja nicht mal. Also werden sie Frauen auch nicht schaffen. Das ist natürlich der etwas höhere Umsatz an Kalorien, dass man mehr essen kann und vor allen Dingen auch, dass die sogenannte Insulinsensitivität, also die Aufnahmefähigkeit der Muskulatur von Kohlenhydraten natürlich sich verbessert, weil man immer trainiert ist, aber immer Muskulatur rein und raus. Das heißt, die Diabetesvorbeugung haben wir. Wir haben, was wir rausgefunden haben bei der Muskulatur, gab ja mal diesen schönen Artikel, die Geheimbotschaften der Muskulatur, dass die sogenannten Myokine, die sehr, sehr viele Gesundheitsbotenstoffe schicken und für den gesamten Körper gesund sind. Auch, ich meine, jeder weiß das, wenn man trainiert hat, vielleicht hat man keinen Bock zum Training, aber danach geht's dir einfach besser. Du hast Endorphine ausgeschüttet, Glückshormone und du merkst, nee, ich habe was getan. Das ist auf jeden Fall besser, als auf dem Sofa zu liegen, obwohl Sofa liegen auch zum Leben dazugehört. Aber man muss halt versuchen, so einen Spagat zwischen Genuss und Disziplin irgendwo hinzukriegen. Ja. Also das sind so die wichtigsten Fakten eigentlich für Muskulatur, für Mann
und
Frau.
Und wann, sagst du, baut man Muskulatur ab? Früher hieß es ja immer ab dem 30. Lebensjahr jeweils 1% pro Jahr.
Ja, das ist für die Menschen, die nicht trainieren, bestimmt. Ne? Aber da ist ja mittlerweile ist es ja so, dass immer mehr Menschen ins Fitnessstudio gehen oder trainieren. Oder jetzt gibt es ja noch CrossFit, Freeletics und was auch immer. Ich glaube, die Menschen haben verstanden, dass Muskeln die Motoren des Lebens sind. Mhm. Also vor 30 Jahren war immer noch Laufen, Jogging das Beste und Muskel war eigentlich das Blöd. Ja, das waren ja immer so Leute, die einem komischen Milieu zugehören, die auch Muskeltraining machen. Ich weiß noch, ich habe vor 15 Jahren mal aus einem Functional Food Kongress auch einen Vortrag gehalten über Kreatin, Carnitin und habe dann auch Krafttraining erwähnt und die waren komplett erbost. Ja, die wollten sagen, nein, das ist nicht gut für die Gelenke, das kann man machen, wenn man immer schon trainiert hat, aber wenn ein 40-Jähriger anfängt mit Krafttraining, dann ist der Bandscheibenvorfall vorprogrammiert und was nicht alles. Die waren also noch komplett so, ich sag mal, auf Laufen ist das Beste und trimmlich, keine Ahnung.
Jetzt haben ja die Menschen immer weniger Zeit, Andreas. Was sagst du zu deinen Kunden, wenn die nicht die Möglichkeit haben, dreimal in der Woche 20 Minuten ins Fitnessstudio zu gehen? Welche Alternativen gibt es denn da?
Das kommt immer ganz darauf an, wie ist der finanzielle Status der Person. Ich stehe auch auf EMS-Training zum Beispiel. Mhm. Wenn man die Möglichkeit hat, sich selber ein EMS-Gerät zu kaufen, die gibt es ja mittlerweile auch schon ab mehr mit Elektroden. Also ich habe ein günstiges, ich glaube 4.500 €. Das ist auch nicht so wenig Geld, aber wenn man jetzt vielleicht das Geld hat, dann ist es eigentlich gar nicht schlecht. Und wenn man sich da ab und zu mal ranschnallt, das ist auch ganz gut. Man kann auch sicherlich was mit Kettlebells machen oder das, was ich mir kaufen würde, wenn ich jetzt keine Zeit hätte, wäre so, kennst du diese Powerblocks, wo du diese Hand reinsteckst und dann kannst du klack, 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 so die Gewichte dazu stecken. Und das, da kannst du ja alles so machen. Da kannst du Ausfallschritte mitmachen, du kannst Nackendrücken machen, du kannst was für die Brust machen, du kannst was für die Arme machen. Also da kannst du unheimlich viel machen und vor allen Dingen auch das Gewicht anpassen. Das würde ich jedem empfehlen. Ne? Das Ding ist auch ganz, ist schön, dass du das ansprichst. Zu mir kommen ja auch sehr viele ältere Damen und die sind dann, was auch immer alt ist, ich will ja keine Zahl sagen, aber die sagen dann, ja, ich war schon mal im Fitnessstudio, aber es ist so blöd da kümmert sich keiner um mich. Einmal wird dir was gezeigt und dann nicht mehr. Und dann ist das auch langweilig und dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll und so weiter. Also man sollte da vielleicht irgendeine Möglichkeit nochmal finden, dass man Menschen, die Angst haben vom Training oder gar nicht genau wissen, dass die irgendwie besser betreut werden. So, das würde ich mir wünschen. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn ein Fitnessstudio-Besitzer einen Beitrag von 20, 40, 50 Euro hat, dann kann er nicht dafür auch noch Personal Training machen. Das Personal Training müssten sie eigentlich extra bezahlen. Das ist genauso wie ein Tennisplatz. Du mietest den Tennisplatz und wenn du den Tennistrainer haben willst, den müsstest du ja auch extra bezahlen. Der ist ja auch nicht dabei. Also da vielleicht... Das wäre noch ganz gut, wenn man es hinkriegt, wenn man da was hinkriegt, ja.
Sehe ich genauso. Bin ich komplett bei dir.
Ja, sehr gut.
Welche Übungen empfiehlst du denn für die Wachstumshormonausschüttung? Welche Übungen sind da besonders gut?
Wachstumshormonausschüttung, wenn man sich so die Studien anguckt, es gibt da zwar nicht viele, sagt man, dass die sogenannte Wachstumshormonausschüttung gesteigert wird, wenn man beim Training Laktat produziert. Und Laktat beim Training zu produzieren bedeutet immer konzentrisches Training, also das beim Bizeps gehört langsam hoch, schnell runter und dann wirklich viele Wiederholungen konzentrisch zu trainieren. Das wäre für die Wachstumshormonausschüttung am besten. Bedeutet Wachstumshormonausschüttung also für die Fettverbrennung, für das Jungbleiben, für das Herzsystem wäre es gut. Und das Gegenteil ist ja die Testosteronausschüttung, was den Mann wahrscheinlich interessiert. Da wären es natürlich komplexe Übungen, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben und dann die auch exklusiv aufzuführen, genau andersrum auszuführen, als die Damen es machen sollten. Bei den Frauen kann es dazu kommen, wenn die so trainieren wie ein Bodybuilder, dass auch die Beine anschwellen, ja, durch die Wasseransammlung, durch die, ja, wie heißt das, Mikrofaserrisse da. Und dann werden die dicker und dann sagen, ja, ich wusste ja genau, wenn ich trainiere, werde ich gleich so ein Koffer. Dabei ist das eigentlich nur eine Wasseransammlung von den Entzündungen. Und wenn die mehr im Laktatbereich trainieren würden, mehr konzentrisch trainieren würden, ist diese Gefahr geringer. Mhm. Die Übungen sollen eigentlich immer komplex sein, ne? Je mehr Gelenke du hast, desto besser.
Und wie trainiert dann die Frau im Gegensatz zum Mann? Wie oft soll die dann trainieren? Also natürlich auch Krafttraining.
Ja, wenn die zweimal die Woche eine halbe Stunde was machen würde, wäre es nicht schlecht. Bloß ich war gestern wieder im Studio. Was machen die meisten?
Laufen, Crosstrainer, Radeln.
Das wäre ja schön.
Oder rosane Hanteln.
Nee, wäre auch zu schön.
Kurse.
Die haben alle ihr Handy dabei. Mhm. Die haben das Handy sogar auf laut gestellt, dass wenn eine WhatsApp kommt, dass sie den Satz abbrechen können, um schnell noch antworten zu können. Mhm. Das ist einfach eine Kultur geworden im Fitnessstudio, die kann man nicht mehr aufhalten, dass sie alle mit dem Handy rumlaufen und denken, sie verpassen irgendwas. Und so von daher, die Leute fragen immer, was ist das beste Training? Ich sage, geh erstmal hin, mach erstmal was. Das ist besser als alles andere und besser als irgendwelche Selfies. Die sind ja teilweise sogar auf dem Stepper, habe ich die schon gesehen, mit einem Riegel in der Hand, im Mund. Ja, das habe ich ja alles schon gesehen. Also wenn das jetzt nicht so ist, wenn jetzt jemand wirklich trainiert, ich schaue mir ja die Frauen von oben bis unten an und wenn ich sehe, dass eine Frau sehr dafür geneigt ist, unten aufzugehen, ne? Hast du bestimmt auch schon gesehen, manche, ich habe zum Beispiel auch Mädels, die haben so einen kleinen Popo und so kleine Beine oder so dünne Beine, die trainieren wie die Weltmeister, aber nichts wächst. Und dann gibt es welche, die trainieren so ein bisschen und gleich wird alles sehr groß, sehr voluminös, sehr viel Wasser. Das mag natürlich, das hat, wir beide wissen das, woran es liegt. Das liegt natürlich am Östrogen und am Progesteron und Testosteron und so weiter. Aber die sind halt hormonell dazu gemacht, dass schnell weich wird, Weichmacher, Östrogen ist der Weichmacher, und sehr viel Wasser in die Muskulatur gezogen wird, beziehungsweise darunter läuft, in die Haut läuft, und dadurch hat man dann ein sehr großes Volumen. Und deswegen sage ich bei denen eigentlich immer, wenn die Beinpresse machen, wirklich schnell zurück und ganz langsam nach vorne drücken. Am besten, wenn sie vordrücken, einmal kurz andrücken. Und jetzt ist das Wichtigste, meines Erachtens beim Training, wenn du mich noch fragst, und wichtig beim Training, ohne jetzt der Wissenschaftler zu sein, ist die Mind-Muscle-Connection. Wirklich das zu spüren, was man trainiert. Ich habe ja sehr viele, die auch so 7 Jahre trainiert haben oder so. Kennst du so Leute, die haben viele Jahre trainiert, aber nichts passiert?
Ja.
Die gibt es ja auch. Und dann kommen die zu mir und sagen, ich möchte gerne Personal Training. Nun habe ich keinen Trainerschein, ich mache eigentlich kein Personal Training, aber wenn sie mich bitten, sage ich, gut, ich gucke mir das mal an und ich helfe dir ein bisschen. Ja? Aber ich mache dann gar nicht viel. Ich sage einfach als erstes, mach mal Doppelbizeps, mach mal Brust anspannen, mach mal Bein anspannen, mach mal Rücken anspannen. Und die meisten können gar nicht bewusst den Muskel anspannen, den sie meinen. Dann stehen die da irgendwie ganz komisch so. Ja? Und wenn die das nicht können, dann können die auch nicht trainieren. Das ist nicht böse gemeint, aber man sollte den Muskel spüren, den man trainiert. Und ich finde, dass die meisten Menschen beim Training nur Gewichte bewegen. Sehr schön sieht man das beim Trizepsdrücken. Ja, da ist überhaupt keine Spannung auf dem Seil. Die machen das einfach nur so hoch und runter. Und dann vielleicht auch noch so. Hast du auch schon gesehen. Anstatt das so nach vorne zu drücken, wie im Halbmond, dass genau. Die Trizeps anspannt. Entweder wissen sie es nicht, es hat ihnen niemand gezeigt, oder es ist zu anstrengend. Das weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, dass keiner ihnen gezeigt hat und dass sie das noch nie gehört haben oder gelesen haben. Und das ist so das Wichtigste. Man muss gleich die tollsten Studien lesen und so weiter. Man muss einfach so ein bisschen nicht auf seinen Körper hören. Natürlich auch auf seinen Körper hören, aber das reicht ja nicht. Sondern wirklich auch mal sich von erfahrenen Leuten die wichtigsten Tipps zu holen Und alle sagen, so die ein bisschen weiter, es kommt nicht aufs Gewicht drauf an, weil der Körper, der Muskel weiß nicht, wie schwer er trainiert. Du musst nur dem Muskel das so schwer wie nur möglich machen, damit er sich reizt. Und das ist eigentlich so der Trick. Und deswegen ist das Laktattraining auch sehr schön, wenn man sehr langsam, konzentrisch trainiert, da kann man nicht so viel Gewicht nehmen. Die Verletzungsgefahr ist sehr gering. Man hat auch noch diese Wachstumshormonausschüttung. Also von daher kann man da sehr viel machen. Ne? Aber ich glaube, man muss ihn einmal, man muss die Leute einmal ranführen. Ja, also wenn ich so mit jemandem trainiere, dann mache ich auch wirklich mit dem Finger einfach mal wirklich hinten den Trizeps rein und sage, hier, da musst du das spüren oder drück mal gegen meinen Finger gegen, damit die wirklich auch mal merken, dass es der Trizeps oder bei der Beinpresse andrücken und dann Kopf, Muscle Connection wirklich mit dem Po dann weiter zu drücken, anstatt dass es mal wieder auf die Knie geht. Mhm. Das sind so meine Tricks und das steht, glaube ich, in keinem Buch. Das kann man auch gar nicht irgendwie aufschreiben. Ich weiß gar nicht, wie man das vermitteln kann oder aufschreiben kann. Man muss wirklich sich mit dem Kunden hinsetzen und sagen, mach mal so oder mach mal so und wie spürst du es jetzt da oder da? Ja, das ist wichtig, meines Erachtens.
Ja, wirklich seinen Kopf beim Training haben.
Ja, und nicht beim Selfie oder ja. nicht beim Handy oder was, ne?
Ja. Andreas, welche Rolle spielen die Hormone für unser Wohlbefinden? Welche Erfahrung hast du da? Weil es geht ja um Selbstoptimierung.
Ja. Also ganz, ganz große Erfahrung habe ich gemacht und ich kann mich jetzt auch gerne outen. Ich habe mich schon öfter geoutet. Ich habe einen klinischen Burnout gehabt. Und wenn du den gehabt hast und du merkst gar nicht, du merkst so, dass du früher, also ich bin jetzt knapp 50, ja, und wenn du so mit 30 noch vollen Saft warst, auch beim Training, ich habe 200 Kilo Kniebeugen gemacht und 200 Kilo Kreuzheben und ich habe bei jedem Training Power gehabt und ich also auch so Pump gehabt und so weiter und Arbeit fiel mir auch nicht schwer. Und dann auf einmal merkst du, so wie es immer weniger wird an Trainingsgewichten, es immer mehr wehtut, du gar nichts mehr spürst und auch geistig schon merkst, dass du so ein bisschen benebelt wirst, also so Gehirnnebel hast, da merkst du, dass die Hormone da unheimlich einen mitspielen. Ja? Und natürlich, was auch manche Männer gar nicht ungern zugeben, dass im Laufe der Jahre auch die Potenz abnimmt. Mhm. Das ist nun mal so. Die Testosteron geht runter und dann wird das weniger und man guckt sich zwar die Mädels noch an, aber hat gar nicht mehr so eine Gedanken wie mit 30, wenn man so sagen, wenn man ganz ehrlich ist. Und genauso ist es beim Training auch. Und genauso ist es beim Training. Und dann kommen ja diese ganzen Depressionen noch dazu. Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Und als Mann sowas zuzugeben, dass man depressiv ist, ich meine, wie viele haben wir jetzt schon erlebt, Schauspieler, Fußballspieler, Torwart, ja, die sich das Leben genommen haben wegen Depressionen, die gibt es ja. Bloß Männer sprechen da nicht drüber, dass es sowas gibt. Und ich habe das komplett gemerkt, was passiert, wenn du morgens kein Cortisol mehr bildest, weil deine Nebenniere durch ist mit der Bereifung, sage ich mal, so ganz laut. Du bleibst einfach liegen. Du stehst nicht mehr auf, obwohl du eigentlich aufstehen willst. Ja? Und das Cortisol ist ein Hormon und das ist manchmal als böses Hormon bezeichnet, aber wenn es zu wenig ist morgens, dann ist es schon, wäre es eigentlich ganz gut, wenn es mehr da ist. Und es ist egal, bei welchem Hormon das so ist. Hormone kannst du dir vorstellen wie ein Mobile. Ja? Und wenn ein Hormon hochgeht, geht das andere runter. Versuch das immer auszugleichen. Man sagt ja auch Pregnenolonstil und wie das alles heißt, dass irgendwelche Hormone gestohlen werden, wenn eins zu wenig ist oder zu viel ist oder wie auch immer. Und das im Gleichgewicht zu haben, das ist schon eine Kunst. Ja? Das heißt eine Kunst. Aber das sollte man überwachen und sollte man schauen, dass das passt. Bloß man weiß es ja meistens nicht, dass es überhaupt sowas gibt. Wie viele, ich habe letztens auch einen jungen Mann hier sitzen gehabt bei mir in der Figurmacherei, der war Tennisspieler, der war im Fitness, der war auch im Wettkampf, der war der Top-Athlet. Und dann auf einmal konnte der gar nichts mehr. Ja, fing er an, beim Training Herzrasen zu bekommen und alles Mögliche, weil die Nebenniere, eines der wichtigsten Organe überhaupt, die Hormone produziert, nicht mehr funktionierte, weil sie überlastet war. Mhm. Und deswegen muss man wissen, dass es sowas gibt. Viele Menschen, letztens habe ich das geschrieben und dann kriege ich so einen ganz blöden Kommentar von so einer Frau, ernsthaft? Glaubst du das? Ich sage, ja gut, das war ein junges Mädel. Die war vielleicht vom Gesicht her 22, 25. Da war noch alles in Ordnung. Die kannte sowas nicht. Aber es gibt ja auf Facebook auch diese Nebennierenschwächengruppen. Wie viele sind da drin? Und die selbst die Verwandten oder die Ehepartner haben da kein Verständnis für. Die sagen dann, stell dich mal nicht so an oder irgendwas, weil die gar nicht wissen, was dann eigentlich los ist. Und das ist ja auch die Arbeit von dir und von mir und von vielen in unserem Bereich, Menschen zu fragen, wie geht's dir überhaupt? Kannst du schlafen? Hast du Gehirnnebel? Wirst du morgens wach? Was ist denn da los? Und mit den einfachsten Fragebogen kommt man ja schon irgendwo in eine Richtung, was könnte sein? Mhm. Und dann macht man Speicheltests oder Urintests oder Bluttests oder was auch immer und kommt dann dahin, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Mhm. Und Hormone sind Botenstoffe und ich sage immer, Hormone sind stärker als Muskeln und Kalorien.
Ja? Genau.
Und deswegen ist es so wichtig, dass die laufen. Und wenn auch bei der Frau, wenn es jetzt nur um Figur geht, und gar nicht mal so um Depressionen und so weiter, machen Hormone auch eine ganze Menge aus, wenn Fett abgebaut werden soll. Wenn das nicht stimmt, funktioniert es nicht so gut.
Hm. Ja, genau. Und Andreas, was hast du dann, was war dann deine persönliche Lösung, dass du wieder auf die richtige Spur gekommen bist?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist bei mir gewesen und bei vielen anderen Menschen auch, sind die Gedanken. Weil man einfach zu viele Gedanken hat an Selbstzweifel, Existenzängste und diese ganzen Sachen. Das war ja permanent da bei mir. Und der ganz, ganz große Ausschlag war, also wo ich das erste Mal einen Ausfall hatte vor 250 Leuten im Vortrag, weiß ich noch, ich war drei Tage lang auf so einem Motivationsseminar und habe gemerkt, was die alle machen und Chaka und wie die alle drauf sind und was die alles können, die da vorne am Erzählen waren. Und ich habe so gedacht, ey, das müsste ich eigentlich auch machen. Wieso mache ich das denn nicht? Ich könnte auch so erfolgreich sein, wenn ich das machen würde. Das hat mich so in den Wahnsinn getrieben, dass es dann zu dem ersten Ausfall kam. Ja? Und letztendlich muss man sich seine Hormone angucken. Es gibt immer zwei Seiten. Es gibt einmal die klinische Seite, was das Blut sagt, was das Urin sagt, also da, wo gemessen wird, halt, je nachdem, was man misst. Und halt die gedankliche Seite. Und man muss beides wieder auf Reihe kriegen. Und mit den Gedanken musst du anfangen. Ja, die müssen erstmal wieder positiv werden und die müssen besser werden und die müssen, ja, wie gesagt, ja, positiv, glaube ich, in die richtige Richtung gehen. Weniger Sorgen und so weiter machen, weil meistens passiert ja alles das gar nicht, worüber man sich Sorgen macht.
Ja, ja? Die Ängste sind im Kopf.
Ja, die sind im Kopf, genau. Und das Gehirn kann ja unterscheiden, ob sie real sind oder nicht real sind. Und dann natürlich ganz klar für mich, ich habe geguckt, was ist bei mir am schlimmsten los? Was war am schlimmsten? Für mich am schlimmsten natürlich das Cortisol, das eine Zeit lang sehr hoch war durch den Stress und dann auf einmal gar nicht mehr da war, weil die Nebenniere versagt hat. Und da musste ich natürlich sehen, das irgendwie wieder hochzukriegen. Und das ging dann, habe ich verschiedene Sachen ausprobiert, mit Ginseng, Cordyceps, mit, dieses Süßholzwurzel und so weiter. Alles solche Sachen probiert, Pregnenolon, ja. Und dann ging das so wieder. Ja, das wurde dann immer besser und besser. Mhm. Ja. Das war für mich das Wichtigste erstmal. Und dann gehst du an die anderen Sachen ran. Und das Problem ist dann aber auch, dass wenn es um Testosteron und solche Sachen geht, dass die Urologen gar nicht ernst nehmen. Ja, du hast mal Bodybuilding gemacht? Ja, dann hast du selber Schuld so auf die Tour. Ja. Oder du bist ja noch so jung. Du siehst doch so gut aus. Ja, also ich meine, ich ziehe mich dann aus, ich habe natürlich viel mehr Muskeln als die anderen, die der Arzt sonst sieht und sagt, du siehst doch so gesund aus. Ich sage, hätte ich mal vor 10 Jahren sehen sollen, da sah ich ganz anders aus, da war ich viel muskulöser. Also mein höchstes Gewicht war weit über 100 Kilo. Ja, weit über 100 Kilo Muskeln, das sieht ganz anders aus als jetzt, sind 93 oder so. Aber immer noch mehr nackt als der Durchschnitt. Und dann sagt er, ja, sie sehen ja so gesund aus, da kann nichts sein. Ne, da haben sie mal schlecht geschlafen oder so. Und die nehmen einen dann auch nicht ernst. Ne? Aber das kennen wir ja alle. Das kennen wir ja bei den Frauenärzten, das kennen wir bei Hashimoto, das kennen wir ja überall, dass viele Leute einen gar nicht ernst nehmen.
Ja, ja, stimmt.
Ja, ja. Aber ich habe ein Buch gehört, dieses Hashimoto-Buch von der Vanessa Blumhagen und täglich wurde ich dicker und die hat das sehr, sehr gut beschrieben. Die hat gesagt, du musst dich selber um dich kümmern. Und das sage ich auch. Ja. Du musst, kein Arzt ist für dich zuständig. Du musst selber rausfinden, wie geht dein Körper überhaupt, wie funktioniert er eigentlich. Und so schwer ist das nicht. Die Menschen, die wissen alles Mögliche, wie ein Auto funktioniert, wie ein Computer funktioniert, wie man Software installiert, welche Grafikkarte für was und alles wissen die. aber die wissen nicht, wie ihr wertvollstes Gut, das Wertvollste, was du je in deinem Leben besitzen willst, ist dein eigener gesunder Körper. Das wissen sie nicht, wie es geht und geben auch kein Geld für aus. Also Motorenöl ist kein Problem. Gutes Omega-3-Öl, Leinöl oder Fischöl, das ist ja wieder zu teuer. Und das ist so diese Diskrepanz, ja, oder diese Misere eigentlich, warum es so weit gekommen ist oder so weit kommt, dass alles andere wichtiger ist, weil alles andere hat ja ein Preisschild. Ein Auto hat ein Preisschild, hat einen Wiederverkaufswert. Sogar ein Pferd, ein Rennpferd hat ein Preisschild. Ja, du bist immer gut ernährt, ein Rennpferd. Und ein Hund hat auch ein Preisschild, bist du auch gut ernährt. Und beim Menschen machen sie es halt weniger, um mal so zu sagen. Genau.
Ja, die eigene Gesundheit ist nebensächlich. Und Andreas, wie bist du aus der, ja, wie hast du die, wie bist du aus der Seelenebene wieder rausgekommen, dass diese wieder positiv war? Wie hast du das geschafft?
Also das war ein Satz meines Rechtsanwalts. Ich habe einen Rechtsanwalt, das ist ein Kumpel von mir, ist auch ein guter Freund von mir gewesen und oder immer noch gewesen, ist Quatsch, ist immer noch ein sehr, sehr guter Freund, sogar eigentlich der Beste, den ich habe. Und ich war am Ende, ich hatte keinen Bock mehr. Ich hatte dann gesagt, ich schmeiße das alles hin. Meine Frau hat einen guten Job. Und habe ich eigentlich gedacht, ich schmeiße das alles hin, diese ganze diese ganze Dozententätigkeit, Seminar, Bücher. Ich schmeiße das alles hin. Ich werde jetzt Hausmann und meine Frau geht Vollzeit arbeiten. Das hätte dann gereicht. Ich hätte meine ganzen Autos verkauft. Ich habe ja Autos angearbeitet, zusammengespart. Ich hätte dann meine Autos verkauft und wäre dann zu Hause geblieben. Und habe dann meinen Rechtsanwalt angerufen. Ich sage, du, ich habe keinen Bock mehr. Sag ich, ey, ich glaube, ich höre auf. Ey, kannst du das irgendwie so regeln, dass meine Frau oder meine Familie da gut rauskommt, dass wir da nicht irgendwie noch in so ein finanzielles Loch fallen oder wie auch immer, dass das alles gut geregelt wird? Und er sagte, du bist so doof, sagt er zu mir, du bist kompetent und wer kompetent ist, wird immer einen Weg finden, weiterzumachen. Oder etwas zu finden, wie es geht. Und ab dem Tag konnte ich wieder schlafen. Mhm. War nur ein Satz eines anderen Menschen. Und ich sag dir eins, Erfolg hast du nur durch andere Menschen.
Ja.
Du brauchst irgendjemanden, der an dich glaubt, also bei mir heißen die Pinguine, ne? Also in meiner Geschichte ja, Eisbär und Pinguin. Also wer noch jemand im Seminar war, der Eisbär ist der so vor sich hin kribbelt und am Ende nichts macht. Und der Pinguin ist der abspringt und sagt, ja, ich mach was, ich ändere mein Training, ich ändere meine Ernährung und so weiter. Die Pinguine bei mir. Du brauchst einfach einen Pinguin, ne? Du brauchst einfach irgendjemanden, der dir hilft, der dir den einen wichtigen Satz sagt.
Der dich auch wirklich berührt.
In dem Moment, ja, genau. Also das brauchst du. Du kannst auch Bücher lesen, kannst auch Anthony Robbins lesen, du kannst auch The Secret gucken, ja, du kannst Gesetz der Anziehung gucken und lesen und machen und tun und alles. Du kannst Christian Bischoff Willensstärke lesen oder machen oder so. Das geht alles, aber das hilft auch. Aber so richtig hilft es, wenn dir jemand den entscheidenden Satz sagt. Mhm. Und das war bei mir dieser Satz.
Andreas, danke. Du bist ein Vorbild für viele da draußen, weil es 100% und wir sehen es auch tagtäglich sehr, sehr vielen genauso geht. Aber keiner spricht wirklich darüber.
Es ist auch hart, darüber zu sprechen. Es ist auch nicht einfach. Ich weiß noch, wo wir uns getroffen haben. Weiß ich noch. Da war ich hormonell am Tiefpunkt. Da war ich gerade, hatte ich gerade die Diagnose bekommen.
War vor einem Jahr ungefähr.
Januar. Letztes Jahr Januar.
Ja, genau. Januar.
Und da weiß ich noch, da war ich dann unten beim Training, um mich abzulenken und da lief ein trauriges Lied. Und was passiert bei mir?
Du hast geheult.
Ja. Ich fange beim Training an zu heulen. Und das sag mal einem Mann.
Ja.
Sag mal zu einem Mann, Alter, ich habe da angefangen zu heulen, weil mich das so berührt hat, dieses Lied. Und die Situation, die da gerade war, sowieso, ich war am Ende, was heißt am Ende? Ich war nie am Ende so richtig, aber es war schon ein richtiger Schritt viel weiter zurück, als wo ich sonst war. Und in dem Moment fange ich da an zu filmen. Das war eine harte Nummer. Ja, aber gut, es war so.
Ja, aber wenn du irgendwann mal so weit bist, dann hast du eigentlich ja, keine Gefühle mehr. Das Gefühl der Gefühllosigkeit. Und wenn du weinst, dann gibt dir das noch irgendwie auch Ausdruck. Also so beschreiben es mir die meisten Klienten.
Ja, kann sein. Das stimmt. Du hast, das ist so der ganze Prozess, ne, der über die Jahre so, über die ganzen Jahre so kommt. Und das, was du gesagt hast, diese Gefühllosigkeit, war da. Ich habe, mein Kumpel hat geheiratet auf dem Schiff in Hamburg, ja, und das war total geiles Wetter, romantisch und alles Mögliche. Und so im ersten Moment habe ich noch so ein bisschen mitgefühlt so und gedacht, boah, ist das schön, ich freue mich für ihn. Und dann waren wir auf der Party. Toll, Hotelhafen Hamburg, oben über Hamburg. Das war das beste Essen, das war die beste Musik, das war toll. Mhm. Fett. Und ich wäre lieber nach Hause gefahren an meinen Rechner, weil ich da nichts gefühlt habe.
Ja.
Ich gedacht habe, was ist denn jetzt hier los? Ja. Mhm. Und das ist so die Sache, dass das Leben dann genießen zu können oder Freude haben zu können, ist dann ganz schwer. Ja. Aber das ist nun mal so und da musst du halt raus. Du musst ja nicht irgendwie da stecken bleiben. Das sind tolle Erfahrungen. Und da kann man auch, kann ich auch mittlerweile gut überreden. Und da musst du dann halt raus. Ja.
Aber das ist jetzt besser, oder? Mit dem
die Sachen sind jetzt besser, aber es kommt ja immer wieder. Nach Regen kommt ja immer Sonne. Das ist ja so, das Leben ist ja so. Ja, und je mehr du machst, desto mehr passiert. Mhm. Also ich glaube, oh, meine Kaffeemaschine schaltet sich gerade ab. Ich glaube, wenn ich damals in meinem Beruf geblieben wäre, ich war ja Beamter, ja, eigentlich gut. Ne? Beamter ist ja eigentlich super. Ne? Festes Geld. Nein. Festes Geld und so weiter, glaube ich, hätte ich ein Bore-out. Ja? Also ein weiß mehr und hätte wer weiß was für Sachen gemacht, um das zu kompensieren. Aber je mehr du machst, desto höher kannst du kommen und desto höher kannst du fallen. Und entweder du hast so ein Leben, was immer total gerade ist, das ist für manche okay, oder du gehst auch mal ganz nach oben und auch wieder ganz runter. Weißt du aber, dass es wieder runter geht und du weißt auch, dass es wieder hoch geht. Mhm. Ja, das musst du wissen. Wenn du unten bleibst, dann hast du verloren. Ne? Der Dings sagt das immer sehr schön, wir können ruhig mal pleite gehen, aber wir dürfen nie an Armut leiden. Armut bedeutet arm an Mut. Ja? Wenn du arm an Mut wirst, das ist schlimm. Aber pleite ist okay. Da kommt, also Geld kommt man immer wieder irgendwie nach. Ja? Wenn man nicht sofort, aber das glaube ich schon, dass es nachkommt. Ja.
Wenn du es einmal geschafft hast, schaffst du es immer wieder.
Genau, habe gestern wieder gesehen, gut bei Deutschland. Die haben es noch nie geschafft und versuchen es dann woanders. Genau. Also, das ist sehr genau. Also, wenn du einmal irgendwas geschafft hast, dann schaffst du auch wieder andere Sachen. Klar.
Genau. Ja, und diesen Zustand hast du dann gelöst mit Supplements, wo du auch schon gesagt hast.
Ja, ja, ja. Ein paar Sachen ausprobiert, ne? Was funktioniert, was funktioniert nicht. Und rückblickend würde ich sagen, dass die Geschichte morgens Salz und Zitronensaft sehr gut war für die Nebenniere, in Gang zu bringen. Also was sehr gut war, freie Aminosäuren, die Ernährung für die Nebenniere und für die Leber. Dann habe ich auch eine Darmreinigung gemacht, eine Darmsanierung, eine Leberreinigung. Das war auch sehr gut, muss ich sagen. Das habe ich gleich nach dem Seminar gemacht. Das letztes Jahr bin ich dann weggefahren, eine Woche, bin mir ja ausgeklinkt und habe eine Woche in so einem Ferienhaus verbracht auf Toilette und habe meine Darmreinigung und so weiter gemacht. Das tat auch sehr gut danach, ja, und die Ernährung dazu. Das war das befreit, also ja, das war gut. Genau, und heute, ja, ich habe auch mal DHEA mal ausprobiert und so weiter. Also ich habe einiges ausprobiert. Mhm.
Gut. Hast du dann auch die Hormone mit der Ernährung beeinflusst, außer mit den Aminosäuren? Was gibt es da für Tipps, für gute?
Ja, man darf keine Angst vor Fett haben. Es ist immer noch so in Köpfen drin. Ne? Gerade ich habe ja früher studiert, Ökotrophologie, da war voll DGE, nicht? Also kein Fett, das habe ich immer noch so im Kopf. Man muss also auch Cholesterin essen, man muss morgens wirklich, also wenn man jetzt Cortisol nimmt, das kann man sehr, sehr gut mit der Ernährung steuern. Also wenn du morgens zum Beispiel kein Cortisol hast, so wie ich, und du bist eigentlich müde, und wenn du dann noch den Fehler machst, Kohlenhydrate zu essen und wieder Blutzucker rauf, Blutzucker runter und das Cortisol kann nicht gegenregeln, dann wirst du noch dicker, und noch müder und noch kränker. Und deswegen morgens Fett-Eiweiß, um den Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Und lieber abends ein paar Kohlenhydrate zu essen, dann Serotoninausschüttung, um dann besser schlafen zu können. Man kann das auch sagen, Neurotransmitterernährung, wenn man das so sagen will. Das kann man auf jeden Fall machen. Wenn man natürlich morgens, wenn man krank ist, ja, oder Stress hatte und dann morgens noch Toast und Marmelade isst, da tut man sich keinen Gefallen mit. Ja, das ist, mag schmecken, das mag auch ganz kurze Zeit lang wirklich gut sein, durch diesen Zuckerschock und so weiter, aber nicht für den ganzen Tag. Du wirst den ganzen Tag wieder in Löcher fallen und wieder komische Sachen essen.
Ja, müde.
Ja, also das, was mir auch sehr gut hilft, ich vergesse es nur häufig, MCT-Öl. Mhm. MCT-Öl, dieses C8, die Capriolsäure, die baut ja wieder Ketone und versorgt das Gehirn dann mit Ketonkörpern, dass man weniger Heißhunger auf Süßes hat. Man hat einen guten Level, einen guten Energielevel. Das hat mir auch gut geholfen. Aber wie gesagt, manchmal vergesse ich das dann immer. Ne? Aber so das Beste ist eigentlich, morgens aufzustehen, Salz, Zitrone und viele Aminosäuren, Arginin auch dazu für die Durchblutung, auch wichtig gerade im Alltag gegen hohen Blutdruck zum Beispiel. Das hilft mir sehr gut. Und dann wäre es gut, Fett, Eiweiß. Kann auch morgens mal ein Rinderpatty essen oder mit ein paar Nüssen oder so, oder Rührei. Meistens habe ich da so im Moment so ein neues, so ein Lieblingszutat im Moment ist Eiklarpulver, damit kann man alles machen. Und dann mache ich mir auch so einen kleinen Kuchen oder so mit Eiweiß und so. Ja, also das ist im Moment so, das kann nächste Woche ganz anders sein. Aber letzten Wochen war das so mein Ding. Da konnte ich alles so mit zaubern, ich habe so einen kleinen Grill da geht es ruckzuck mit. Ja, das ist im Moment so mein Ding.
Ja, sehr gute Tipps. Ja. Und es gibt ja verschiedene Ernährungstypen. Du hast es letztes Jahr auch im Symposium in der FIBO angesprochen. Da hast du ja so einen kleinen Test gemacht wegen der Insulinausschüttung. Ja. Kannst du das kurz erklären, wie das funktioniert, dass nicht jeder Mensch gleich ist?
Ich glaube, können alle Zuschauer sehr, sehr gut nachvollziehen. Es ist jetzt 7 Uhr. Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, dieses Interview ist aber auch ganz egal. Stell dir mal vor, wir essen jetzt 7 Uhr für alle. Und wir würden jetzt nichts mehr essen heute, alle nicht. Und würden morgen früh um 8 Uhr uns Blut abnehmen lassen, damit wir alle keine Diabetiker sind, dann wären wir alle ungefähr den gleichen nüchternen Blutzucker haben. Vielleicht 80, 90, 100, so um den Dreh. Ne? Und alle auch so 4 bis 6 Einheiten Insulin. Wir sind alle gleich, weil wir alle nüchtern sind und alle gesund sind. Und dann kriegt jeder von uns 75 Gramm Traubenzucker zu trinken, also in 400 ml Wasser, und würden eine halbe Stunde dann nochmal messen. Jetzt frage ich dich und die Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauer, was glaubt ihr, haben alle den gleichen Insulinpeak, alle den gleichen Blutzuckerspiegelpeak oder alle unterschiedlich? Was glaubst du?
Unterschiedlich.
Da werden wahrscheinlich die Zuschauer oder Zuschauerinnen auch sagen, genau. Der ist unterschiedlich und das ist sozusagen auch die Insulinsensitivität. Man guckt, wie viel Insulin brauchst du und ich, wer auch immer, um halt Kohlenhydrate wegzukriegen oder in die Muskulatur zu transportieren. Und wenn du natürlich sehr wenig Insulin nur brauchst, um die Kohlenhydrate wegzuschaffen, dann bist du ein Kohlenhydrattyp. Dann kannst du damit sehr gut umgehen. Und wenn du aber sehr viel Insulin brauchst, um die paar Kohlenhydrate wegzutransportieren, weil die Zellen nicht aufgehen oder die Zellen, wenn die sensitiv sind, dann bist du eher ein Low-Carb-Typ. Dann wäre es für dich eigentlich besser, morgens Fett-Eiweiß zu essen oder gar nichts, erstmal bis 11 Uhr. Und für die, die damit keine Probleme haben, vielleicht sogar noch niedrigen Blutdruck haben, dem würde ich morgens dann auch so Müsli oder irgendwas geben, Kohlenhydrate.
Ja. Kannst du dann auch so Verbindungen mit der Blutgruppe herstellen?
Ja, kann man herstellen, aber stimmt, weiß ja kein Mensch. Ne? Also es gibt ja die Adamo-Blutgruppendiät. Ne? Null, das bin ich, das ist der Fleischfresser. Das wird jetzt bei mir sogar passen, vom Insulinausstoß wird es passen, weil ich habe einen sehr hohen Insulinausstoß und es dauert sehr lange, bis der Zucker bei mir weg ist. Und man weiß, dass ein Enzym, Alkalase heißt, ne? Ein Enzym bei der Gruppe 0 sehr hoch ist. Das bedeutet, die kann festes Eiweiß sehr gut aufspalten und die anderen können es halt nicht so gut. Also die Blutgruppe ist auf keinen Fall bewiesen. Die wird so sehr umstritten. Aber wenn ich diese Blutgruppenkarte nehme und diese A, B und wie sie alle heißen und diese Charaktereigenschaften mal den Leuten gebe, dann stimmt die häufig überein. Ja. Also, wie gesagt, wissenschaftlich bewiesen, aber es ist ein Versuch wert, man kann nichts damit kaputt machen.
Ja, ja, also ich habe das auch schon öfters angewandt und meine Leute sagen dann immer, hey Corinna, das stimmt wirklich, ich vertrage wirklich das Lebensmittel, das da draufsteht, nicht. Und das merke ich auch in Magenschmerzen oder dergleichen. Also ein bisschen was ist schon dran. Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Hast du schon mal diesen Pulsreaktionstest gemacht?
Habe ich auch schon.
Und? Passt du das bei dir auch oder bei anderen?
Also bei mir und bei noch drei anderen habe ich das gemacht. Das passt eigentlich.
Ja, man darf es aber nicht sagen, worum es geht.
Ja.
Wenn du natürlich vorher sagst, wenn du auf allergische oder auf schlechte Lebensmittel reagierst mit einem hohen, Puls, dann wissen die das ja schon. Ne? Also darfst du ihnen eigentlich nicht sagen.
Ja, aber stimmt.
Ja, kann man mal machen.
Und generell, welche Ernährung empfiehlst du bei dem Dschungel aus Ernährungstrends, Andreas? Mit welcher hast du die beste Erfahrung?
Ja, nee, das ist jetzt viel zu einfach, die Antwort, die ich dir sage. Das ist die essentielle Ernährung, mehr nicht. Also ich schaue mir an, wenn mich jemand fragt, was ist gesunde Ernährung, dann sage ich, weiß ich nicht. Aber ich weiß, woraus ein gesunder Körper besteht. Und der gesunde Körper gibt dir die Reihenfolge vor. Ein gesunder Körper besteht zu 60% aus Wasser. Das bedeutet, das meiste, was du nicht reinkippen musst am Tag, ist Flüssigkeit, also Wasser. An zweiter Stelle besteht ein Körper aus Eiweiß. Und deswegen musst du ungefähr 2 Gramm, 3 Gramm, je nachdem, 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen. Dann bestehst du als nächstes aus Fett, aus guten Fettsäuren. Das heißt, 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Dann kommen die Mineralstoffe, da bestehst du zu ungefähr 7%. Das heißt, du musst Gemüse essen. Und als letztes bestehst du aus Kohlenhydraten. Und Kohlenhydrate sind Luxus und die musst du dir verdienen. Kohlenhydrate sind nicht böse. Wenn du viele Muskeln hast und wenn du viel machst, kannst du auch viele Kohlenhydrate essen. Das Problem ist ja nur, dass Kohlenhydrate überall da sind, sehr günstig sind, auch gut schmecken. Brötchen schmecken toll. Ja, und die Leute halt es auch vielleicht so gewohnt sind, so Abendbrot und so weiter, halt viel zu viele Kohlenhydrate zu essen. Nochmal, Kohlenhydrate sind nicht böse. Du musst sie dir verdienen, das ist einfach Luxus. Und deswegen ist für mich die Ernährung total einfach, die essentielle Ernährung, der Körper gibt dir die Reihenfolge vor. Trinken, genug Eiweiß, gute Fettsäuren, das ist essentiell, Mineralstoffe essentiell und als letztes kommen die Kohlenhydrate, die sind ungefähr im Körper 1,2%, wir haben ja 400-500 Gramm Kohlenhydratspeicher, ja, und der Rest wird dann halt als Fett gespeichert, meistens, weil er nicht verbrannt werden kann. Und deswegen, das ist einfach die Reihenfolge. Fertig.
Ja.
Mehr ist es nicht.
Eigentlich ganz einfach. Nur ja. Man muss eben machen.
Ja, man muss es machen. Man muss natürlich, klar, manchmal schmecken andere Sachen besser. Das gebe ich zu. Ja.
Andreas, du sagtest mal zu mir, Supplemente sind wie Make-up. Sie sind nicht nötig, aber sie machen das Leben schöner.
Genau, also Supplements sind auf keinen Fall notwendig, wenn man sich gesund ernährt. Wenn man auf der Insel lebt und keine Umweltbelastung hat, dann braucht man bestimmt noch keine Supplements. Aber ich sage einfach mal, aus Sportbereich ist es total einfach. Wenn ich Kreatin zum Beispiel als Supplement nehme, ich kann als Beispiel 100 Kilo auf der Bank drücken, 6-mal, und mit Kreatin kann ich 6-mal 120 drücken. Dann ist das nicht lebensnotwendig, aber geiler. Ja? Wer will nicht als Mann mehr drücken auf der Bank? Wenn ich Beta-Alanin nehme, dann kann ich kann ohne Beta-Alanin trainieren. Mit Beta-Alanin kann ich einfach länger trainieren. Ist auch nicht lebensnotwendig, macht aber das Training und die Laune besser, falls ich auf Training stehe. Und Vitamin C zum Beispiel, wir sagen ungefähr 100 Milligramm Vitamin C braucht man am Tag laut DGE. Das kriegen ja die meisten rein. Aber wenn ich 2 Gramm Vitamin C nehme, habe ich bessere Haut. Ist nicht lebensnotwendig, macht das Leben aber schöner. Lebensnotwendig wird es dann, wenn ein brutaler Mangel herrscht. Und wir beide haben ja schon über Nebennierenschwäche gesprochen und über zu viel Cortisol. Und wenn da zu wenig Magnesium, Vitamin C, B5 da ist, dann kommt es auch zu Störungen. Hm. Ja, dafür sind sie dann notwendig sogar. Aber grundsätzlich machen Nahrungsergänzung dein Leben einfach besser. In dem Sinn, was du halt vorhast. Wenn du sportlich mehr machen willst, dann macht das Sinn. Aber es ist nicht lebensnotwendig. Also du musst ja nicht so viel auf der Bank drücken. Du musst ja nicht so viel trainieren. Wenn du Bock drauf hast, dann ist es besser. Ja.
Welche empfiehlst du dann generell, um besser zu werden?
Also Basics ist erstmal, mittlerweile ist ja Gesundheit first bei mir oder Health first sozusagen. Und das, was wir alle, glaube ich, haben, ist ein Vitamin-D-Mangel. Das ist man sich eigentlich einig. Dass man nicht genug Fettsäuren hat, Omega-3, ist man sich, glaube ich, auch einig. Da gibt es die wenigsten, die da was dagegen sagen. Das heißt also, Omega-3 und Vitamin D ist schon mal gut. Magnesium, denke ich, haben die meisten auch zu wenig, weil sie halt, also Magnesium wird immer verbraucht, wenn Energie produziert wird. Und die Leute produzieren jeden Tag Energie, Stress, ist immer wieder Energieproduktion. Das heißt, der Magnesiummangel oder der Magnesiumspiegel wird sehr stark eingeschränkt sein. Das heißt, Magnesium würde ich auch noch abends nehmen. Ob man jetzt Multivitamin und Multimineral braucht, ist bestimmt gut, ist nicht schädlich. Ich kenne niemanden, der am Multivitamin- oder Multimineralprodukt gestorben ist. Glaube ich nicht. Kenne ich niemanden. Wenn man natürlich fünfmal am Tag Obst und Gemüse isst, dann hat man sicherlich auch eine Menge Obst, eine Menge Vitamine und Mineralstoffe. Das könnte man vielleicht noch mal nachdenken. Aber Vitamin D, Omega-3 und Magnesium finde ich schon gut.
Ja. Also das sind die Basics.
Ja, Basics, genau. Ja.
Und wie setzt du dann deine Muskelernährung auf Reisen um? Wie machst du das? Weil du gehst ja nicht frühstücken zum Beispiel.
Mittlerweile kann ich schon wieder frühstücken gehen. Manchmal drehe ich auch nicht durch. Also durchdrehen tue ich ja nur, wenn ich sehr viel Stress habe oder wenn ich selber, mich über mich selber ärgere.
Ne? Cortisol. Ne? Bitte? Cortisol, da brauchst du wieder Insulin.
Ja, genau, und so. Das ist dann so, ne, dass ich das mache. Mittlerweile kann ich auch schon frühstücken gehen, ohne durchzudrehen. Aber ich habe einen Reiskocher mit und ich habe immer irgendwas mit. Ich gehe nicht essen auf Reisen. Ich bin ja teilweise eine Woche unterwegs und ich gehe nicht essen. Also ich würde essen gehen, wenn ich zu zweit bin. Wenn wir beide uns treffen würden, würde ich mit dir essen gehen. Aber ich bin ja meistens alleine. Ich bin ja da immer tagsüber im Seminarsaal und dann gehe ich zum Training und dann gehe ich ins Hotel. Dann ist es auch schon 7, 8 Uhr. Da muss ich vielleicht noch ein paar E-Mails machen und da will ich gar nicht mehr los. Und da habe ich dann einfach mein Essen mit. Zum Beispiel, wenn ich im IST bin in Düsseldorf, schräg gegenüber ist ein Lidl. So, das heißt also, ich fahre am Tag, bevor ich, also Freitag, wenn es freitags anfängt, dann bin ich donnerstags in Düsseldorf und dann gehe ich als erstes, wenn ich nach Düsseldorf komme, zum Lidl rüber und dann kaufe ich mir gebratene Hühnerstreifen, ja, die sind fertig, da brauche ich nicht selber rumdingsen, dann kaufe ich mir noch ein paar gekochte Eier, dann kaufe ich mir Skier-Joghurt, dann kaufe ich mir Apfel brauche ich nicht, kriege ich in der Schule, ja, solche Sachen wie manchmal auch noch ein Stück Käse und Reis vielleicht auch nochmal und Thunfisch. Und das ist für mich ganz einfach. Ich finde das auch total schön, dass es die Leute sagen, auch ein bisschen doof oder was, aber ich mache dann in meinem Zimmer, mache ich mir meinen Reiskocher an und koche mir dann ein bisschen Reis und dann kommt da noch so Babybrei rein, so hier Karottenbabybrei, gemahlene Karotten kippe ich dann mit rein und Thunfisch und dann rühre ich das um und dann sitze ich da auf dem Bett vorm Fernseher und esse mein selbst gerührtes Essen. So, ne? Das ist für mich sogar so ein bisschen Entspannung und wenn ich manchmal habe ich so ein kleines Brettchen dabei, dann schneide ich mir noch eine Paprika auf oder so. Also das mache ich dann alles selber, weil für mich, ich mag dieses Wort Ernährungsumstellung gar nicht. Ich mag das Wort Gedankenumstellung. Ja. Man muss seine Gedanken umstellen, einfach seine Gedanken auf seinen Körper zielen und sagen, in den Gedanken, wenn ich das jetzt esse, dann ist das gut für meine Zellmembran, ist das gut für meine Hormone, ist das gut für meine Muskeln. Das muss man nicht jeden Tag machen. Die Woche hat 7 Tage. Man muss selber entscheiden, wie viele Tage mache ich Gesundheitstage, wie viele Tage mache ich Spaßtage, wo ich dann nochmal Schokolade esse oder irgendwie sowas. Ja. Das passiert natürlich auch. Ja, auch öfter, wenn ich los muss, da bin ich ein ganz normaler Mensch, nur weil ich das studiert habe, bin ich ein ganz normaler Mensch, letztens auch, da wird alles so knapp, dann bin ich auch zum Lidl rein und habe mir auch noch 200 Gramm Kinderschokolade gekauft und habe die auf dem Weg vom Lidl bis ins Büro, bis ins Hotel auch aufgegessen. Ja, einfach, weil ich so Bock drauf hatte und weil ich so genervt war, dass man wieder schiefgelaufen. Da habe ich mich dann auch nicht im Zaum. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ich mir eben 1000 Kalorien extra mal reinknalle als Schokolade, das einmal machst, wenn du sie nicht jeden Tag dreimal machst, dann wird bei mir nicht viel passieren. Ne? Also bei mir passiert dann im Gewicht eigentlich gar nichts. Ne? Vielleicht. Aber das sage ich dann einfach, das brauche ich jetzt so.
Genau. Aber dann sind auch die Gedanken. Wenn du jetzt schlechte Gedanken hättest bei der Kinderschokolade, dann wäre es auch wieder doppelt schlimm. Aber wenn du die Schokolade genießt.
Nee, ich habe die genossen und ich habe dann sogar noch Folgendes gemacht. Ich habe an dem Tag mir noch 3 Arginin-Ampullen reingekloppt und bin dann zum Training gegangen, hatte einen Mörderpump. Von dem Zucker und von dem Arginin habe ich so Pump gehabt beim Training, das war schon wieder geil. Da habe ich gedacht, das musst du jeden Tag machen, aber wenn ich das jeden Tag mache, wird wahrscheinlich zu viel. Aber grundsätzlich bin ich Selbstversorger, ja, und bringe dann auch so, habe dann so meinen Shake, nehme ich dann mit in die Schule oder in die Uni und mache dann meinen Kram fertig, ja.
Ja. Ja, super.
Ja. Also, was ich in den letzten Jahren ganz selten mache, ist, was weiß ich, an der Tankstelle was kaufen oder so, ne? So ein Snickers oder das. Nee. Nee, das habe ich schon echt jahrelang nicht mehr gemacht. Nee. Nee. Das brauchte ich dann nicht.
Ja, sehr gutes Vorbild. Man muss bloß tun.
Ja, genau.
Andreas, hast du noch Tipps bezüglich Natural Doping für die Zuhörer und Zuschauer?
Ja, das Wort Doping ist natürlich jetzt ein bisschen, also Natural Doping geht ja noch wieder. Aber man muss eigentlich gar nichts, aber man muss versuchen zu verstehen, wie sein Körper funktioniert. Also ich sage immer, die meisten Menschen, also bei mir, wenn jemand ins Seminar kommt, dann lernt er auch nichts. Entweder versteht oder versteht nicht. Wenn du einmal weißt, wie ein Viertaktmotor funktioniert, dann wirst du es nie wieder lernen müssen. Dann weißt du, also ein Kfz-Mechaniker hört, also habe ich selber, ich habe eine Panne gehabt und das Auto sprang nicht mehr an und dann kam der vom ADAC und ich drehe den Schlüssel rum und sagte, reicht. Ich sage, was denn? Ja, der zündet nicht, sagte der. Ich sage, wie, der zündet nicht? Das hören Sie doch, der zündet nicht. Ich habe das nicht gehört. Ich wusste das nicht. Und dann hat er an den Zündverteiler was gemacht, das war ein Oldtimer, und dann sprang der sofort wieder an, weil der so eine Intelligenz hatte für Auto, dass er wusste, das hört sich so an, der zündet nicht. Also kann es nur die Zündkerze oder Zündverteiler sein. Und beim Menschen ist es ja genauso, das nennt man das somatische Intelligenz. Und dann auch zu verstehen, was passiert jetzt und was soll jetzt passieren. Ja, wenn ich wach sein möchte, ist es doof, einfache Zucker zu essen. Dann wäre es besser, gutes Eiweiß zu essen und vielleicht etwas Fett dazu. Wäre besser. Und genauso kann man ja auch seinen Tag einteilen. Wir haben es vorhin schon gesagt. Natural Doping heißt für mich eigentlich, den Tag zu hacken sozusagen und optimal einzustellen. Mhm. Also wenn ich weiß, meine Nebenniere braucht Energie, dann mache ich morgens Salz und Zitronensaft. Ingwer mache ich jetzt noch dazu, habe ich früher schon mal gemacht. Ingwer tropfen, weil ich ja faul bin. Ne? Und dann esse ich Fett und Eiweiß und zwischendurch immer kleine MCTs und halt Amino-Drinks, ne, wie so Pulver, EAA-Pulver oder wie auch immer. Und abends nach dem Training, wenn ich trainiert habe oder auch nicht, dann setze ich mich hin und esse Gemüse, Fleisch und auf jeden Fall Kohlenhydrate. Also was ich Reis oder gestern Abend habe ich Süßkartoffelbrei gehabt, ja, sowas, ne? Also das ist das, was ich dann so mache. Und das und dann vor dem Training und nach dem Training den Körper richtig zu versorgen. Mhm. Ne, mit Arginin und nach dem Training mit EAAs. Das ist eigentlich so das Beste. Versuchen, den Körper zu verstehen. Man bringt nichts nach dem Training, sich eine Leberwurstschnitte zu machen. Also schmeckt bestimmt, aber ist nicht das, was der Körper in dem Moment braucht. Also wenn du nur Selfies gemacht hast, dann reicht die auch. Aber ansonsten, wenn du trainiert hast, dann wäre ein paar Kohlenhydrate und Eiweiß.
Ja, stimmt. Andreas, danke für deine Informationen. Danke für dein komplettes Wissen für uns. Und ich frage dann zum Schluss noch immer die Experten nach den drei Hacks für unsere Zuschauer, welche sie auch alleine und komplett selber für sich umsetzen können. Welche Tipps oder welche Hacks hättest du denn da?
Vielleicht so ein Hack, gerade jetzt, wir haben jetzt Januar, die Leute wollen vielleicht, in der Bildzeitung steht entschlacken, wenn man dieses Wort nehmen möchte. Würde ich zum Beispiel als Hack jetzt mal eine Zeit lang machen, wenn ich jetzt nicht irgendwie krank bin, also neben mir krank bin, morgens einfach mal schön ein Bentonit oder Zeolit zu trinken, um einfach mal den Darm wirklich zu reinigen. Das ist so Heilerde, man kann auch noch Flohsamen mit reinmachen. Das kratzt wirklich den ganzen Darm mal leer. Ja, sozusagen, man hat auch keinen Hunger in der Zeit, ja, man ist sättigt auch sehr gut, hat keine Kalorien, das heißt, das würde ich mal machen. Dann würde ich, wenn es jetzt wieder um Abnehmen geht, auch mal zwei sogenannte Schlanktage machen. Zwei Schlanktage sind also, dass man an einem oder zwei Tage die Woche, zum Beispiel Montag und Donnerstag, nur 600 Kalorien isst, also eine Art Fastentag, um den Körper wieder zu entlasten, also zum Beispiel um 11 und um 16 Uhr was zu essen. Das ist sehr, sehr gut, weil dann auch diese Autophagie noch in Gang kommt, also die Selbstheilung des Körpers. Und abends vorm Schlafen gehen halt immer Magnesium, um besser schlafen zu können. Ja, damit man den Hunger sozusagen auch ein bisschen besser aushält und eher sich regeneriert. Das wäre jetzt so ein Entschlackungshack. Ja, man darf ja Entschlackung nicht sagen. Aber das würde ich jetzt so machen. Das wäre eine ganz einfache Möglichkeit, ohne groß sein Leben umzustellen. 5 Tage die Woche normal essen, morgens halt ein bisschen Pause machen mit dem Zeolit oder Bentonit, je nachdem, womit du besser zurechtkommst. Abends Magnesium. Ja, das wären schon 3 gute Hacks.
Super. Ja. Perfekt.
Sehr gut.
Andreas, danke dir für deine Zeit. Ich weiß ja, du hast immer einen sehr, sehr vollen Terminkalender.
Ja.
Und
ja, weil ich nicht so organisiert bin. Sonst wäre es sogar besser.
Was also sagst du jetzt?
Ja, ich bin ja so ein Chaot, genau.
Ja. Ja, aber dafür kreativ.
Ja, genau, das stimmt. Okay.
Ja, danke dir.
Ich freue mich auf die Ausstrahlung und auf die anderen Referenten. Da können wir bestimmt ganz viel lernen. Wie viel haben wir, Referenten?
18.
18, wenn wir uns das alles angucken, ey, dann wissen wir alles.
Wissen wir alles, sind wir allwissend.
Okay. Also herzlichen Dank, liebe Corinna. Liebe Grüße an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Macht's gut, bleibt gesund, holt den Pinguin raus.
Genau. Danke. Ciao, Andreas.